Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir mit dem Mikrofon bei Jaita. Jaitas Familie hat durch einen sehr tragischen Umstand von Swami erfahren und obwohl die ganze Familie lange gezweifelt hat, hatte Swami sie, als sie das überhaupt noch nicht ahnten, schon längst eingefangen. Davon soll sie uns heute berichten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Ich heiße Jaita oder vor einfach halber sagst du Joy.
Ach, Jaita ist nicht so wirklich schwer. Jaita, wir haben uns ja eben erst kennengelernt und ich habe zufällig gesehen, dass du dort einen Lingam liegen hast. Das macht mich natürlich neugierig. Wie bist du zu diesem Lingam gekommen?
Es ist von Baba materialisiert und es ist an meine Mutter gegeben worden mit der Hinweis, dass es mit Wasser, also Lingamwasser, für Heilungszwecke verteilt werden sollte. Jedes Mal, fast jedes Mal, wo sie da war bei Baba, hat Baba sie zu sich gerufen und bei einer dieser Gelegenheiten hat sie es bekommen und meine Mutter hat es mir anvertraut, dass ich ihre Aufgabe mit diesem Lingam weiter fortsetze.
Wie ist sie zu Baba gekommen? Also wie alt war sie da und wo ist sie dann aufgewachsen?
Sie war in Sri Lanka. Sie ist mit meinem Vater, der ein Buddhist ist, verheiratet. Sie war selbst eine Katholik und war auch in einem Kloster erzogen worden. Also ihre Glaubensrichtung war hauptsächlich Katholismus. Aber nach dem Heirat mit meinem Vater ist sie Buddhistin geworden, aus Überzeugung. Und wir waren dann in der Familie 5 Kinder und ihr 5. Kind hatte einen Unfall. Dieses Kind war 11 Monate alt und ist aus dem Bett gefallen. Das Baby lief blau an, hatte einen Schrecken bekommen und das Ergebnis war, sie lief natürlich zu allen Ärzten. Zu der Zeit war im Lande Polio verbreitet, also Kinderlähmung. Und die Ärzte haben ihm als erstes alle Medikamente oder Spritzen, ähnliches für Polio, behandelt. Und er musste 7 Jahre in einer eisernen Lunge leben, also vom 11 Monate bis 7 Jahre. Und es war für uns alle wahrscheinlich eine sehr harte Zeit, obwohl ich das nicht so wahrgenommen habe. Ich war ja zu klein dafür, um alles mitzukriegen.
Und damals habt ihr aber Baba noch nicht gekannt?
Nein, das ist die Geschichte, wie wir überhaupt zu Baba kamen. meine Mutter hatte natürlich aus ihrer Verzweiflung und Trauer, sie ging zu jeder quasi Scharlatan auch, die irgendwann mal versprochen haben, ich kann was tun, um das Kind zu helfen. Und ihre Verzweiflung war sehr groß.
Diese Verzweiflung kann man sehr gut nachvollziehen, denn eine eiserne Lunge bedeutet, dass dieses Kind maschinell beatmet wurde und dabei der gesamte Körper bis zum Hals in einer Art Hohlzylinder, der einen Unterdruck erzeugt, liegen muss. Nur der Kopf bleibt außen.
Ja, dann ist auch dementsprechend das ganze Geld, was meine Eltern hatten, die haben dafür das Geld ausgegeben. Und mein Vater hat gesagt, jetzt gibt es kein Geld mehr. Und eine Freundin von ihr hatte eine ähnliche tragische Situation in ihrem Familienleben. Beide Frauen fanden sich in einer ähnlichen Situation. Und die haben heimlich, quasi ohne das Wissen von meinem Vater, Bhajans gesungen. Die haben sich bei der Freundin getroffen.
Also das heißt, die Freundin kannte Baba?
Die Freundin kannte Sai Baba, aber meine Mutter nicht. Meine Mutter war aber jemand, der einfach gesagt hat, egal in welche Gestalt Gott ist, bitte hilf mir jetzt. Ne? Es kann durch Jesus oder von Krishna oder von Buddha kommen, aber bitte hilf mir. Und das war ihre Einstellung, dass sie zu dieser Freundin hingegangen ist, einfach um Hilfe suchen. Und eines Tages kam eine fremde Frau uns besuchen. Diese fremde Frau suchte jemanden mit unserem Namen. Und sie hat natürlich als erstes im Telefonbuch geguckt. Und da waren drei Einträge. Und von diesen drei Einträgen waren zwei ausgeschaltet, weil diese zwei nicht die Bedingungen erfüllte, was sie haben wollte. Sie suchte eine Familie, wo ein Kind im Sterben lag. Und das waren wir. Deshalb, als sie zu uns gekommen ist, sie bestand darauf, meine Mutter zu begegnen. Meine Mutter war zu Hause und in dem Augenblick, wenn meine Mutter fragt, wieso, weshalb suchen sie uns auf, dann sagte diese fremde Frau, ich suche sie nicht ihretwegen, sondern meinetwegen. Seit geraumer Zeit werde ich im Schlaf immer wieder gestört und eine schubst mich aus dem Bett und sagt, geh und gib dieses Geld Frau so und so. Ja? Und diese nächtliche Ruhe will ich endlich haben. Und dann fragt meine Mutter, wie kommt es dazu, dass sie einen Traum so sehr ernst nehmen und jetzt uns besuchen? Sie sagte, es war so, dass ich ein Problem mit einem Grundstück hatte, die ich längere Zeit nicht verkaufen konnte. Und dann habe ich eine Art Gelübde oder eine Absprache mit Gott gehabt, wenn du mir hilfst, dieses Grundstück zu verkaufen, dann gebe ich 22% im Sinne von deinem, also göttlichen Willen. Ne? Das geschah auch so. Ich verkaufte das Grundstück, aber ich habe diese Gelübde vergessen. Ich habe nicht an das Geld gedacht, was eigentlich als Opfergabe zum Gott gebracht werden sollte. Und seitdem habe ich diesen Traum und es lässt mich jetzt keine Ruhe, nächtliche Ruhe. Deshalb, ich will endlich meine Ruhe haben. Bitte nehmen Sie das Geld.
Welchem Gott hat sie denn das Gelübde gegeben? Welchem Glauben hing sie an?
Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall.
Also auch nicht Sai Baba?
Nein, nicht Sai Baba. Es könnte eine, also Christin oder ein Buddhistin gewesen sein, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, als das erzählt wurde, fiel meine Mutter ein, unglaubliche Dinge passieren mit Sai Baba. Aber sie hatte keinem in unserem Haus gesagt, dass sie Sai Baba kennt, von einem Bild, natürlich von ihrem Freundin. Sie hat ein Bild quasi versteckt von uns, auch von meinem Vater besonders, weil er sagen würde, jetzt hast du wieder eine Scharlatan hier vor unsere ganze Palette von Erlebnissen. Und also sie hat es hinter eine Tür geklebt, eine Tür, die normalerweise nicht zu ist, deshalb es ist versteckt hinter dieser Tür. Irgendwie aus unerklärlichen Gründen ist diese Tür langsam so geschlossen, damit diese Frau das Bild sehen könnte. Auf einmal sagt sie, das ist die Frau, die mich immer wieder aus dem Bett schubst. Aber dann sagte meine Mutter, nein, das ist keine Frau. Die Dame, die geträumt hat, dachte, das wäre eine Frau. Weshalb, fragte meine Mutter, sagte, sie hat ja so afrikanische Haare und sie trägt eine Art Sari, orangefarbene Sari. Dann sagte meine Mutter, nein, das ist keine Frau, das ist Sai Baba. Und dann kam natürlich die ganze Geschichte raus, weil mein Vater dabei auch zuhört, dass sie heimlich zu Sai Baba gebeten hätte. Und Sai Baba schickt ihr genau das Geld, was notwendig ist, um mit diesem kranken Kind zu ihm zu kommen. Dann dürften diese Mutter und Kind zu Baba verreisen und genau notwendige Geld, bis auf ein kleinstes Stück, also mit der Busfahrt, Endstück, hatten sie erstmal gesichert. Aber das letzte Busfahrt hatte meine Mutter in ihrem Sari so eine Ecke mit letzten paar Groschen Knoten gemacht und hat gedacht, das reicht schon für die Busfahrt. Aber als sie beide schon im Bus waren, hat sie das aufgemacht, den kleinen Knoten, und hat sie gesehen, oh, das reicht überhaupt nicht, um unser Ziel zu erreichen. Dann waren sie am Sprechen, wir steigen beim nächsten Gelegenheit aus und gehen den ganzen Weg zu Fuß. Da sahen sie plötzlich eine Fremde im Bus, eine Europäer, mit einem Hut rumgehen und sammelt Geld und kommt zum letzten Platz, wo meine Mutter sich versteckt hält und gibt ihr das Geld und sagt, this is for you. Und sie ist natürlich sowas von bewegt und erstaunt von die ganze Sache. Und als sie dann letztendlich in Puttaparthi ankommt, sagt Baba den beiden ganz genau den Weg, die sie gemacht haben, welche Hilfe er geschickt hat und noch darüber weit hinaus, dass er natürlich das Baby das Leben schenkt. Baby heißt jetzt ein 7-jähriges Kind, aber nicht so gewachsen wie eine 7-jährige. Und Baba hat dann gesagt, hab keine Angst. Ja? Da meine Mutter durch die ganzen Erfahrungen von allen Scharlatanen durchgegangen war, für sie war wirklich dieses wie eine Hoffnung, wie ein Strohhalm, der letzte Strohhalm, dass das Kind noch lebt und weiterhin leben wird.
Und das Kind lebt ja heute noch. Ja. Wie alt ist das Kind heute?
Über 50 Jahre. Ja, das ist das wirklich lebendige Wunder. Das ist das für uns eine ganz, ganz bewegende Geschichte, überhaupt mit Baba in Zusammenhang zu kommen, also überhaupt Baba so kennenzulernen. Wenn man das jemandem erzählt, wenn es uns nicht passiert wäre, hätten wir immer noch sehr, sehr starke Zweifel. Ja, es dauerte lange danach, bis nacheinander jeder Mitglied in unserer Familie zu innerer Überzeugung kam. Wir haben das zwar alles miterlebt, aber es berührte uns nicht so tief, wie es meine Mutter berührt hat. Und nacheinander, jede Familienmitglied machte eigene Geschichte, also eigene Erfahrung, dass man erstmal in einer ganz, sage ich mal, besonderen Situation ist, bevor man erkennt, tatsächlich, er ist bei uns.
Ich freue mich in Ehrfurcht vor dir,
eine Geschichte, das mich noch sehr berührt ist. Als ich zum ersten Mal zur Puttaparty gebracht wurde, war viele Jahre später.
Wie alt warst du da?
Ja, ich mag sein, dass es 28 oder so war. Bis dahin hatten wir nicht das notwendige finanzielle Mittel, dass alle Mitglieder dahin kommen. Meine Mutter nahm mich mit, wo ich behauptet habe, ich bin Buddhist, ich brauche keine Unterstützung von außen. Buddhisten glauben an sich, an Meditation, an innere Kraft. Und eine zweite Yogi oder so, jemand, damals war es so bekannt, dass Yogis nach Amerika kommen und die leben in aller Luxus. Und so jemand brauche ich nicht, so habe ich mir gedacht. Als meine Mutter mich rein zum Ashram mitnehmen wollte, habe ich gesagt, nein, lass mich hier draußen, ich bleibe mit meinem Baby. Ich hatte gerade mein Baby bekommen vor ein paar Wochen. Ich bleibe lieber draußen, ihr geht schon mal rein. Aber sie bestand darauf, wenigstens die Gayatri-Mantra zu rezitieren draußen. Und es war nachmittags, also gegen 2 Uhr, weil es ja so heiß war, habe ich mich unter einem Baum gesessen, außerhalb der gesamten Mauer. Ganz weit weg entfernt davon und habe beim Rezitieren einfach bin ich eingenickt und mein kleines Säugling, also Krabbelkind, ist irgendwo abhanden gekommen. Das heißt, ich war im Schlaf und auf einmal höre ich davon wurde ich wach.
Du hast dich selber schnarchen gehört, oder was?
Nein, das war... Da gibt es Kobras in der Nähe, im Wald, heute noch. Ne?
Eine Kobra?
Ja, das war für mich aber ein Weckruf, eine Art Weckruf. Und ich bin so noch groggy vom Schlaf, mache meine Augen auf und mein Baby ist verschwunden. Wie jede Mutter, die in Panik gerät, sagt, wo ist mein Baby? In dem Augenblick höre ich jemanden, das Baby hoch über den Schultern halten. Whose baby is this? Whose baby is this? Und ich kenne ja Baba noch nicht. Also ich sehe nur diesen kleinen Wesen. Also damals Baba erschien mir mit seinem Afro-Look-Kopf und mein Baby in den Armen. Und als ob es eine Aktion wäre, fragt er, whose baby is this? Und ich laufe natürlich dorthin mit vollem schlechten Gewissen. Und ich denke noch nicht mal zweimal, wer ist das? Denn der ist zu mir gekommen. Ich habe mich geweigert, in Purnachandra Auditorium reinzugehen und der ist aus dem Ashram zu mir gekommen und hat das Baby in den Armen und stellt diese Frage, whose baby is this? Und ich sage natürlich sofort spontan, my baby und er sagte, no, it's my baby und ich bin natürlich in großer Verlegenheit, denn der hält das Baby in seinen Armen und tut so, als ob ja, du hast nicht genug aufgepasst, jetzt passe ich auf sie auf. Und dann, als ich so die Gestik machte, gibt mein Baby mir wieder. Dann bläst, segnet uns beiden, Baby und mich auf den Kopf und macht seine Runde. Das heißt, jemand wie ich, der total zweifelnde Thomas war, er ist so einfach, dass er so zu uns kommt, wenn wir nicht also innerlich bereit sind, das Vielfältige zu akzeptieren. Das war mein Wachstumsprozess. Da war echt wie ein Quantensprung in mir, dass ich erleben dürfte, alle Facetten, alles, was ich sehe, alles, was ich höre, das ist doch seine Kraft. Ja? Und diesen kleinen Kampf zwischen ihm und mir, das ist mein Baby. Und er sagt, nein, das ist mein Baby.
Du warst 28, wie viele Jahre ist das her? Also ich wollte wissen, wie alt war Baba damals ungefähr?
Leg mich nicht fest, weil...
Ein schöner junger Mann?
Ja, dann habe ich erst erkannt, dass das ist Sai Baba. Ja, erst dachte ich, das ist ja internationales Publikum, kann jeder sein. Und auf einmal dämmert es mir, weil alle anderen Leute gucken uns an, als ob wir auf einer Bühne wären. Und da gucke ich so rum, oh. Boah, das ist Sai Baba. Das war meine erste Begegnung.
Das heißt, durch dieses Erlebnis hat Baba eine Wandlung deines Denkens bewirkt?
Ja, ich war sehr gut in meiner Meditation, in meiner buddhistischen Art zu sein. Ich war von meiner Praxis sehr überzeugt. Und durch Erfahrung in der Meditation habe ich gesagt, ich brauche keine anderen mehr. Ich bin in mir so gut, ich gefalle mir sehr gut und ich habe Frieden und ich bin glücklich in mir. Warum soll ich in eine Abhängigkeit von einer Guru jetzt kommen? Und das war mein Argument gegenüber meiner Mutter, als sie mich versucht hat, da reinzulocken. Habe ich gesagt, ich bin Buddhist, ich habe die Kraft in mir. Was willst du mich da reinzerren? Ja? Und genau das hat er widerlegt. Das hat eine ganz große, unvergessliche Erinnerung.
Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Dich hatte Swami ja nun schon eingefangen. Dein Vater war ja derjenige, der so abgeblockt hat. Wie hat Sai Baba ihn denn an den Strippen gezogen?
Das ist ganz interessant. Natürlich, wie die meisten Männer, die haben eine etwas längere Zeit notwendig, zu Baba zu kommen. Erst kämpfen sie, erst rebellieren sie. Und so war es auch bei uns, dass mein Vater sagte, traue niemand, der dich irgendwie abhängig machen will. Und das hat er durchaus mir auch gesagt, als Mönche oder Ähnliches zu uns kamen, dann sei vorsichtig, dass sie dich nicht abhängig machen oder so. Glaub nicht jeden, weil wir waren durch die Mühle gegangen. mit allerlei Tamtams und Voodoos und alle möglichen Helfer, die gar nicht wirklich geholfen haben. Die haben nur unsere Geld einfach und keine Hilfe gehabt. Ne? Wir hatten keine Hilfe. Und deshalb war mein Vater genau das Gegenteil. Der sagte, nee, so leicht hast du nicht mit mir. Also du musst beweisen erstmal, dass du echt bist. Und genau so war es für ihn. Es dauerte viel länger. Auf jeden Fall hat meine Mutter es geschafft, meinen Vater genauso mitzunehmen, wie sie mich mitgenommen hat. Und auf einmal werden die beiden, meine Eltern, werden zu Baba gerufen. Irgendjemand sucht sie und sagt, hier, Herr so und so, Frau so und so. Baba ruft euch. Und meine Mutter sagt, Baba, wieso? Was haben wir denn getan? Die haben auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie darüber gestritten haben, ob Baba echt sei oder nicht. Und dann rufen sie, sie werden in einen Innenraum gerufen und Baba sagt, wisst ihr, warum ich euch heute hierher gebeten habe? Dann wissen beide nicht, die sind so ineinander verstrickt. Sie sagen, nee, wir wissen nicht, wir sind zwar gekommen, aber keine Ahnung. Dann sagt Baba, heute ist eure silberne Hochzeit. Die fallen aus allen Wolken und denken nach, ja tatsächlich, heute haben wir unsere silberne Hochzeit.
Das ist ja wunderbar.
Und dann natürlich kriegen sie allerlei Segnungen. Und eines davon ist Padenamaskar, dass man die Füße berühren dürfte. Und während mein Vater runterbückt, um einen Fuß zu fassen, denkt er, okay, wenn du wirklich Gott bist, dann zeig mir ein Zeichen vom Ganesha. Und meine Mutter denkt beim Runterbucken, du bist mein Krishna, du bist mein ganz liebes Kind. So denkt sie. Sie liebt ihn so sehr. Du bist mein ganz wunderschöner Baby. Du hast mein Baby gerettet. Und solche Gedanken ist in ihr. Beide bücken aber gleichzeitig zum Fuß. Eine nimmt die rechte, eine nimmt die linke. Und meinem Vater erzählte mir, weißt du, ich habe nur einen Elefantenfuß gefühlt, während meine Mutter sagt, ich habe einen Babyfuß berührt. Es war so köstlich, so weich, so klein, so sanft. Und mein Vater sagt, ich habe so einen haarigen, dicken, einen Elefantenfuß. So ist mein Vater total von Baba überzeugt, dass es wirklich mit Göttlichen zu tun hat.
Dann hattest du noch eine Schwester oder noch einen Bruder?
Ja.
Du hast ja gesagt, die kamen alle nach und nach, hatten die auch so wunderbare erzählt.
Natürlich ihre Zeit notwendig, um zu Baba wirklich den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also jeder hat einen anderen Zeitpunkt gehabt. Ich kann dir nicht sagen, genau welcher Jahrgang das ist. Ich kenne nur die Geschichten, weil sie selbst so davon sehr, sehr betroffen sind. Die erzählten mir das, also meine Schwester.
Erzähl sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, sie sagte zum Beispiel, Meine Mutter hatte sie mitgenommen und sie weigerte sich innerlich. Besonders Baba zu akzeptieren. Und sie sagt, wir brauchen dich doch gar nicht. Wir sorgen für unsere Eltern. Ja? Wir passen auf unsere Eltern. Und wenn sie was brauchen, vom Stecknadeln bis zum alles, was sie brauchen, wir versorgen unsere Eltern. So hat sie innerlich gedacht. Sie fühlte sich sehr stark. Und dann guckte sie auch, warum müssen wir uns von, also dich akzeptieren oder sowas, rebellieren innerlich. Und dann einmal hatte sie in der Kantine geholfen. Ganzen Tag hat sie irgendwie Gemüse geputzt oder geschnitten oder so. Aber sie war am Ende ihrer Kräfte. Sie war so fertig. Und es war Darshan-Zeit. Und sie dachte, jetzt komme ich nicht mehr zu Darshan. Ich bin nicht fertig, ich bin nicht sauber angezogen und ich kann nur hinfallen und schlafen. In dem Augenblick wird sie gerufen, zu diesen Lines, die man formt, da zu sitzen. Und sie kriegt die allererste Reihe. Und sie denkt, das ist aber seltsam. Normalerweise, wenn ich um 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens hier sitze, komme ich auch nicht hier zum ersten oder zweiten Reihe zu sitzen. Aber heute scheint es so. Und zufällig, sie hat eine Rose in die Hand. Und diese Rose will sie natürlich Baba schenken. Und wie ein Zufall erscheint, ist niemals ein Zufall. Er kommt in seine Runden an sie vorbei und ihr Gedanke ist, jetzt nimm mal Pada Namaskar. Ich will seine Füße berühren. In dem Augenblick wischt er sie sehr barsch zur Seite, sehr, also streng. Und sie ist in ihrem Herzen zusammengefallen. Sie hat gesagt, Baba, was habe ich getan, dass du mich so streng angehst und mich quasi bestraft? Warum darf ich nicht deine Füße so fassen? Der dreht sich um, nachdem er ein paar Schritte gegangen ist, dreht er sich um, kommt wieder zu ihr und gibt ihr den Hinweis, legt die Blume dahin zu meinen Füßen. Das tut sie auch. Dann tritt er auf die Blume, also auf die Rose, und die Rose wird zu Asche. Er wollte nur zeigen, es gibt bestimmte Augenblicke, wo aus seinen Füßen enorme Energie ausstrahlt. Und in dem Augenblick, wie ein Stromschlag, wenn ein Mensch zum falschen Zeitpunkt Pada Namaskar nimmt, kann meine Schwester das nicht verkraften. Sie hätte einen Stromschlag oder ähnliches bekommen. Und das war falsche Zeit. Und deshalb hat sie, wie ein Kleinkind, der das Herd nicht anfassen soll, sich nicht verbrennen soll, hat sie sich zur Seite geschubst. Und das hat sie erst dann verstanden, wenn eine Rose zu Asche werden kann, was wäre dann mit meiner Hand passiert? Ne? Das war für sie so bewegend, dass sie mir das mehrere Mal erzählt hat. Und ich habe gedacht, ja, ich hatte auch Momente der Verzweiflung, wo ich mit mir gerungen habe, was soll ich eine äußere Form anbeten? Das fällt uns sehr schwer als Buddhisten, weil Buddha immer gesagt hat, die ganze Kraft ist in dir, geh in die Meditation. Und dann, meine Großmutter ist Hindu und dadurch hatten wir natürlich leichten Zugang zu Hinduismus, Buddhismus, durch meine Mutter Katholismus, also 3 Religionen, die wir ohne jetzt viel nachzudenken, spielerisch hineingewachsen war. Und dennoch, ich fühlte mich in der Meditation am besten aufgehoben. Und ich fühlte auch, wenn ich das in mir fühle, was ich gerade in der Meditation erfahre, dann brauche ich nichts anderes. Und dadurch war meine Abhängigkeit von Bildern oder äußerlichen Erscheinungen weniger von Bedeutung für mich. Ja? Aber es gibt Momente, wo ich gedacht habe, boah, das braucht man ab und zu mal. Ja? Das braucht man, dass man nicht verzweifelt ist, innerlich sagt, ich weiß nicht, weiter. Es gibt solche Momente, wo gerade wenn jemand in tiefen Krankheitssituationen sind oder irgendwie in eine ganz extreme Lage gekommen ist, dann sucht man ja nach dem letzten Strohhalm. Und Das sind Momente, wo er immer wieder bewiesen hat, er ist da. Er ist hier, er ist jetzt, er ist in diesem Augenblick und sogar in diesem Atemzug. Und das war für mich das, was ich brauchte. Ja, nicht die Überheblichkeit, nicht mein Ego irgendwo Spielchen spielend, ja, mich zu täuschen, sondern zu sagen, Allgegenwärtigkeit, allumfassend, allwissen. Das ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Die ganze Luft bebt von dieser Energie. Jeder Atom.
Jaida, du hast mir vorher noch so eine wunderbare Geschichte von deiner Mutter erzählt. Magst du sie noch einmal erzählen? Ja, ich sehe das deinen Augen an. Dann halte ich dir einfach mal das Mikrofon weiterhin.
Ja, also, eine dieser Reisen mit meiner Mutter nahmen sie uns, also auch eine kleine Gruppe. Wir sind hinter diesen jetzigen Meditationsbaum hoch. Damals stand noch nicht die Museum da. Und wir sind noch höher gestiegen. Das war ziemlich wild. Und wir hatten aus irgendeinem Anlass Wasser zu suchen. Damals war in Puttaparthi, glaube ich, Wasserknappheit. Und es war wirklich wie die Wüste da oben. Steiniger Weg. Und meine Mutter fing an, die Gayatri Mantra beim Hochlaufen zu rezitieren. Sie war ganz fit, sie lief wie eine Marathonläuferin hoch, während wir uns also ächzen, die jungen Leute, dahinter ihr hergingen. Und wir glaubten gar nicht, was sie behauptete. Sie behauptete, wenn man den Glauben hat, man kann sogar in eine steinige Gegend Wasser finden, wo wir vermuteten, noch nicht mal, also es war so trocken, wir haben gedacht, in dieser Wüste, wo willst du Wasser finden? Also sie ging zu einer bestimmten Stelle und fing an, mit ihren Händen zu graben. Ein ganz trockener, steiniger Bereich. Und wir haben gesagt, du verschwendest nur deine Zeit, hör auf damit, du kannst hier kein Wasser finden. Aber sie bestand darauf, immer wieder die Gayatri Mantra zu rezitieren. Wir drehten uns um und sagten, das ist hilflos, also das hilft nicht. Sie ist einfach nur so über und über mit Baba. Und deshalb lassen wir sie mal, aber dort wird sie niemals Wasser finden. Das ist so trocken, weit und breit. Und auf einmal, sie singt immer schneller und schneller und hat gar keinen Rhythmus gehalten oder eine Melodie gehalten. Und auf einmal sehe ich, wie ihre Finger nass wird. Und es ist ganz trocken zur Gegend, ja. Und dann gräbt sie noch weiter mit bloßen Händen. Und auf einmal, da kommt tatsächlich eine Wasserquelle aus. Und wir hatten keinerlei Geräte, keinerlei Pendeln oder sonst was. Sie ist nur einfach hochgelaufen und haben uns einfach überzeugt, dass wenn man den Glauben hat, wirklich glauben kann, Berge versetzen. Und als wir dann runterkamen, waren wir so klein natürlich. Vorher haben wir gedacht, wir wissen, dass ich jetzt
noch... Da wir nicht beim Fernsehen sind, du hast gerade mit deinem Finger gezeigt, das heißt in Deutschland so, wir waren so klein mit Hut, ne?
Genau, so waren wir auch. Und ich war wirklich so in einem Zustand, dass ich dachte, hier ist doch alles möglich. Dann guckte ich hoch, zum Himmel hoch, und da, wo jetzt der Museum steht, ne, da waren noch gar keine Gebäude, da standen wir von oben, schauten wir auf das Bodhi-Baum und das Tempelanlage runter. Und ich dachte, das ist doch tatsächlich pulsieren, beben, vibrieren, die Energie da. Ich möchte aber trotzdem ein Zeichen haben, dass ich nicht träume. So, ich könnte mich kneifen und das half nicht. Das war nicht genug für mich. Und in dem Augenblick schaute ich zur Sonne hoch. Die Sonne, normalerweise kannst du nicht direkt reinblicken. Das ist ja viel zu stark. Aber diese Sonne stand direkt über unsere Köpfe und es war eine regelrechte 360 Grad um die Sonne herum Regenbogen. Und das ist das sicherste Zeichen, die es gibt, dass Göttliche auf uns also eine Brücke bauen will, also diese Regenbogen. Und ich habe dann Jahre später darüber gelesen. Wir singen ja alle Subramaniam, Subramaniam, Shanmuganatha, Subramaniam. Dieser Subramaniam ist der zweite Sohn von Shiva, also Ganesha und Subramaniam. Ja? Und Subramaniam hat in einem Eingebung gesagt, dass ein sicheres Zeichen, wenn man an ihm denkt, ist sehr leicht zugänglich. Ja? Wenn man an ihm denkt, er gewährt uns unsere Wünsche, genauso wie Baba gesagt hat, damit wir das wünschen, was das Göttliche für uns für richtig hält. Ja? Also genauso habe ich wirklich leichten Zugang gehabt zu Subramaniam, auch in meiner Kindheit. Und deshalb habe ich gedacht, oh Subramaniam, du bist wie für mich ein ganz toller Freund. Immer wenn ich an dich denke, ja, kriege ich den Hinweis, du bist da, du bist nicht nur so eine entfernte göttliche Kraft, dass ich nicht erreichen kann. Und das war sein Zeichen. Er hat gesagt, wenn ihr irgendwo einen Regenbogen seht, wisst einfach, denk an mich. Und ich bin bereit, mit meinem weiblichen Teil, also männlich-weibliche, für euch da zu sein. Und genau das war es. Ich habe zwar mit meinen eigenen Augen gesehen, dass Glaube Berge versetzen kann. Aber dennoch brauchte ich noch einen Beweis, um das ganz zu akzeptieren.
Und das war ja auch ein ganz spezieller Regenbogen. Normalerweise fängt der ja irgendwo an, endet in der Hälfte und da war es ein runder.
Ein ganz runder. 360 Grad, voller Kreis. Also deshalb war es mein erstes Mal im Leben, dass ich so etwas gesehen habe. Und da, sowas vergisst man nicht. Und ansonsten könnte man sagen, es war vom Außen, irgendwer hat das geplant, aber einen Regenbogen kann man nicht planen. Und gerade zu der Zeit, wo meine Mutter in eine Wüste, wo wirklich gar kein Wasser sein kann, Wasser rausholt.
Und noch auf dem Berg da oben.
Auf dem Berg da oben, ja.
Subramanyam, Subramanyam, Shanmukanatha, Subramanyam, 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 Shanmukanatha, Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam 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 Shanmukanatha 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam 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 Shanmukanatha Subramanyam 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 Shanmukanatha Subramanyam 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 Shanmukanatha Subramanyam 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 Shanmukanatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam 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 Shanmukanatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam
Mit anderen Worten, der unerschütterliche Glaube an Gott kann Berge versetzen, wobei es in diesem Fall zwar auf dem Berg passiert ist, aber es eben aus einem trockenen Boden Wasser hervorgeholt hat.
Ja, dass man ununterbrochen, egal in welcher Religion auch immer, an diese göttliche Einheit denkt. Wenn das passieren kann, ist diese Gegenwart spürbar. Dass wir für manche Sachen bereit werden, als was wir in der Vergangenheit vielleicht gesagt haben, das ist unmöglich. Jetzt sind wir offener, geistig offener, empfangsbereiter als vielleicht vor 10 Jahren. Ja, was man gar nicht so vorausschauen konnte. Und vieles, was im Geiste passiert, hat eine Bedeutung für dieses gesamte Wesen, dass wir erstmal unseren Geist versuchen wenigstens, auf das Allerhöchste gerichtet zu lassen, unentwegt. Durch den Alltagsgeschehnis hindurch zu blicken und sagen, ich lasse mich nicht täuschen durch deine Erscheinung, aber ich weiß, dass du es bist. Ja? Es fällt uns ja schwer, gerade in Beziehungen, wenn wir Leute sehr, sehr gut kennen und gerade meinen, du bist nicht das Göttliche, sondern du bist so und so mit einem ganz bestimmten Namen oder einer Form behaftet sind. Da fangen unsere Schwierigkeiten an. Man sollte vielleicht auch immer wieder in Betracht ziehen, alles, was entsteht, muss vergehen, also dieses Vergänglichkeitsprinzip, dass man nichts, also für immer, halten kann. Das muss man sich vergegenwärtigen. Also damit bin ich irgendwie konfrontiert. Das ist in Ordnung, wenn es so kommt. Deshalb Hauptsache, dass man im Geiste verbunden bleibt.
Und wie ist das jetzt für dich, wo Barbara nicht mehr in seiner physischen Form da ist?
Umso mehr lebendig, weil meine Mutter hat uns schon sehr lange darauf vorbereitet, auch ihr eigener Körper, die jetzt ein paar Monate, also wie ein Kleid zur Erde gefallen ist, genauso zu betrachten. Und nicht wirklich um das Kleid zu trauern, sondern die Energie, was sie uns also spürbar wirklich hinterlassen hat. Die Energie lebt in uns weiter. Und bei Barbas Ableben war es genauso. Sie hat nicht irgendwie gefühlt, dass sie besonders traurig sein muss. Sie hat sofort gesagt, er ist hier, er ist jetzt. Da ist ein Zeichen von ihm sofort, wenn eine Girlande gefallen war oder wenn irgendwo in einem Bild Vibhuti oder Amirtam erschienen ist, dann hat sie sofort gesagt, Baba ist hier.
Wir haben jetzt ja Mitte Mai 2012 und in den letzten 14 Tagen, glaube ich, war das, habe ich jeden Tag aus Puttaparthi von dem Colonel Sander, der die Essensbetreuung in den Dörfern macht, jeden Tag ein Foto bekommen, wo Baba Vibhuti oder jetzt vorgestern gerade ganz viel Amrit materialisiert hat. Also die Zeichen, dass er da ist, scheinen jeden Tag mehr zu werden im Moment.
Ja, es ist so. Es ist definitiv so. Meine Anliegen in meiner Arbeit, irgendwie fremde Leute, die mit Baba überhaupt nicht in Berührung gekommen sind, spüren zu lassen, dass man nicht nur irgendwo in einer Kirche, in einer Moschee, in einem Tempel oder in einem bestimmten Gebäude nur Gott begegnen kann, sondern da, wo man ist, in diesem Moment, in diesem Atemzug, in demjenigen, den man gerade trifft und so weiter. Und wie bringe ich das raus? Habe ich mir immer gewünscht, dass durch meinem Sein, dass der andere das erfahren darf. Auch wenn diese Person Christin war oder Muslimin, ich begegne solche Leute und plane erstmal gar nichts. Und auf einmal geben sie mir den Feedback, dass sie plötzlich über das Thema Gott in uns mich ansprechen. Wenn sie große Zweifel daran haben, dann bitten sie um einen Weg, das erfahren zu dürfen. Und solche Arten von spontanen Feedbacks geben mir einen Moment der Gewissheit, er ist hier und er setzt mich auch dort ein, wo ich gerade gebraucht werde. Und gerade dann, wo ich es am wenigsten erwarte. Und das ist für mich eine immer wieder neue Erwecken, ist das. Ja? Und das ist für mich eine Art Gegenwärtigkeit, Präsenz, eternal, also allgegenwärtig, allwissend, allumfassend. Und nichts existiert außerhalb. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
Was ist Baba für dich?
Baba ist mein Atemzug, meine innere Kraft. Allgegenwärtig, allwissend, allumfassend, totale, bedingungslose Liebe.
Danke.
Ich danke dir.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Wir waren zu Gast bei Jaita. Falls Sie Hinweise oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns gern. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de, info@radiosai.de. Wir verabschieden uns für heute von Ihnen. Am Mikrofon begleitete Sie Evelyn Seliger.